Anwurf. Der Handball-Talk auf meinsportpodcast.de.
Ja, und jetzt gibt's uns heute schon wieder. Hallo und herzlich willkommen hier bei einer neuen Ausgabe von Anwurf, eurem Handball-Talk. Wir waren ja schon gestern fleißig und haben eine neue Sendung produziert. Und heute müssen wir natürlich wieder drüber reden, denn die deutsche Mannschaft hat am Montagabend ihr zweites Gruppenspiel gehabt bei der Handball-EM der Frauen. Da wollen wir natürlich drüber sprechen, natürlich auch über die weiteren Partien des Abends. Und mein Name ist Sebastian Müß, meine natürlich wie gewohnt. Ich allein heute wieder meinen Kollegen Tim Detmeisert. Hallo Tim.
Hallo Sebastian.
Ja, Tim, lass uns über die deutsche Nationalmannschaft sprechen. Das war ja so ein bisschen dieses Spiel gegen Montenegro, okay, wo wir gesagt haben, dass darum geht es wahrscheinlich um den Gruppensieg, weil Spanien natürlich auch relativ deutlich gegen Montenegro verloren hat. Am Ende steht ein 25-29 aus deutscher Sicht, Tim, in einer Partie, wo wir sagen müssen, sie waren nah dran, aber so richtig entscheidend dann mal wieder in Führung gehen konnten sie jetzt mal abgesehen von der Anfangsphase dann nie. Also von daher war der Sieg für Montenegro im Endeffekt verdient.
Ja, das kann man auf jeden Fall so festhalten. Es war ein verdienter Sieg für Montenegro, die eigentlich nahezu über die gesamte Spielzeit das etwas bessere Team waren, getragen eben von dieser unfassbaren Atmosphäre. Nochmal ein paar Zuschauer, auch mehr als beim ersten Spiel der Montenegrinerinnen gegen Spanien da gewesen. Also es waren auf jeden Fall mehr als 4.000.
Ja, waren 4.500, glaube ich, haben sie durchgesagt.
Also das ist schon echt eine stattliche Zahl. Das war auch eine wirklich gute Atmosphäre, auch wenn ich jetzt in irgendwelchen Kommentaren schon wieder gelesen habe, ja, das ist ja auch mega unfair, wie die Fans sich aufgeführt haben und ausbuhen, das geht ja gar nicht. Leute, wäre das in Deutschland anders? Nein, natürlich nicht. Also klar kann man davon halten, also dieses Thema Buhen, das ist auch in den letzten Monaten in der Formel 1 immer wieder aufgekommen. Auch da finde ich es, also lass die Leute doch machen, was sie wollen. Also ausbuhen ist ja wohl das Entspannteste, was du gegen einen Gegner machen kannst, solange es nicht allzu beleidigend wird. Das fand ich ein bisschen im Nachgang ein bisschen komisch von deutscher Fanseite aus. Aber gut, man hat schon in Phasen gemerkt, dass die Mannschaft damit auch ihre Probleme hatte mit dieser Stimmung und sich erstmal darauf einstellen musste, was ja auch okay ist, womit man auch rechnen konnte. Aber ja, runtergebrochen, Montenegro hat die höhere Wurfeffektivität am Ende und weniger Ballverluste. Und so gewinnst du das Spiel dann einfach. Dementsprechend verdienter Sieg für Montenegro und die deutsche Mannschaft. Ja, ein bisschen bitter, dass man dieses Spiel so dann, dass man nicht diesen Switch schafft, als man dann eben dran ist. Kommen wir auch gleich natürlich noch zu den Faktoren, die dazu geführt haben, dass man eben diesen Schwung nicht mitnehmen konnte nach einer guten Anfangsphase, vor allem zum Start der zweiten Halbzeit. Aber verdiente Niederlage leider. Jetzt muss man alles in allem trotzdem nochmal ein bisschen bangen um das Ticket für die Hauptrunde.
Ja, so sieht's aus. Also das ist ist natürlich jetzt, wir kommen auf das andere Spiel zu sprechen, natürlich jetzt schon schon noch ein bisschen blöd für die deutsche Mannschaft gelaufen, aber ich finde, wir müssen uns ja nur mal die zweite Halbzeit angucken. Da gab es 13 Tore von der deutschen Mannschaft und von diesen 13 Toren haben 11 Tore Alina Greisels und Emily Bölk erzielt. Die anderen zwei hatte Alexia Hauf, die eingewechselt wurde für Jonna Stockschleder, die, wie ich finde, von außen schwanz, ganz schwachen Tag, hatte 0 von 3 von außen gehabt, also da waren wirklich ganz schlechte Würfe mit dabei, auch mit einem großen Winkel, wo sie dann eine halbe hochwirft, wo ich mir denke, das musst du besser lösen einfach, dafür ist sie einfach zu gut, denke ich, auf der Position. Und das ist halt, glaube ich, so ein bisschen die Story dieser Geschichte, dieses Spiels, dass du einfach zu abhängig bist von deinen Alina Greisels und Emily Bölk. Dann kam noch dazu, dass Tinja Smith diese frühe rote Karte bekommen hat, aufgrund von 3 Zeitstrafen. Und das hat natürlich der deutschen Mannschaft dann auch noch nicht mehr geholfen. Also man merkt halt wieder, dass es dahinter einfach, ja, dann fehlt, um, ja, erstens natürlich dann Spielerinnen in Szene zu setzen, beziehungsweise dann auch selbst die Chancen zu kreieren. Also das ist schon wirklich sehr eklatant gewesen gestern, wie ich finde.
Ja, definitiv. Also wir können es ja mal bei Greisels und Bölk starten. Die beiden waren erneut für über die Hälfte der Tore verantwortlich, 56%, auch über die Hälfte der Abschlüsse mit 56,8%. Was gut war, war, dass Emily Bölk weitergeworfen hat, obwohl sie viele Fehlwürfe auch hatte. Am Ende 7 von 14, die Quote ist wirklich nicht gut, aber es sind halt auch 7 Tore. Und wenn sonst keiner, abgesehen von Greisels, die Verantwortung übernimmt und die Klasse dafür hat, dann muss sie das machen. Und hat auch wieder einige Würfe gehabt, wo man sich denkt, wie geht der denn bitte rein? Und diese Schlagwürfe von Emily Bölk und auch Stemmwürfe, das ist wirklich richtig, richtig gut. Hat dann halt, wie gesagt, wenn du mit über 60 Minuten eigentlich nur mit zwei Rückraumspielerinnen spielst, ist es einfach schwierig, so ein Spiel zu gewinnen, weil die halbrechte Seite ein Komplettausfall war. Also das war wirklich, wirklich schlecht, leider. Julia Maithof 12 Minuten gespielt, 0 von 1. Maren Weigel 13 Minuten gespielt, hat es vom Gefühl her in der ersten Halbzeit eigentlich sehr solide gemacht, aber am Ende halt auch statistisch gesehen nur 1 von 2. Ein Ballverlust, Maithof 3 Ballverluste. Dann hat man es mit Brons Petersen versucht. Auch das hat nicht so wirklich funktioniert. Auch sie konnte nicht so wirklich in die Position kommen. Hatte auch ein, zwei technische Fehler. Dann drei Ballverluste insgesamt. 1 von 1 nach dem Durchbruch. Aber das war auch nicht wirklich diese absolute Sahneleistung. Und da hat man dann schon gemerkt, dass eben, dass es schwierig ist, auf diesem Niveau Spiele zu gewinnen, wenn du ohne Halbrechte spielst. Und das, also das ist für mich absolut unerklärlich, dass man auch in der zweiten Halbzeit dann, hat man es komplett verpasst, das Spiel, abgesehen von Greisels und Bölk, irgendwie ins Laufen zu bringen. Also die Kreisläuferinnen hatten keinen einzigen Wurfversuch in diesem Spiel. Keinen Wurfversuch. Wie kann das sein? Schulze hat immerhin 2,7 Meter noch rausgeholt und Schmelzer 1. Immerhin. Aber das ist doch wirklich, das ist wirklich unverständlich für mich. Spricht natürlich auch für die wirklich gute und kompakte Defensive von Montenegro. Absolut. Mit der die deutsche Mannschaft auch durchaus Probleme hatte. Aber trotzdem schwierig. Dann, wie gesagt, die Außen. 5 von 10 insgesamt von außen. Einfach deutlich zu schwach. Das ist das Thema, das wir jetzt schon seit Jahren haben. Die Konstanz auf dieser Position. Und ich hatte die Hoffnung, durch die Erfahrung der Vorbereitungsspiele, auch noch nach dem ersten Spiel, wo es ja eigentlich wirklich sehr solide war über die Außen und sehr gut war. Ja, und dann hast du halt in einem entscheidenden Spiel wieder, ja, so ein bisschen das Gefühl, dass man sich hinter Bölk und Greisels versteckt. Und das kann halt nicht sein. Dazu kommt in der zweiten Halbzeit Torhüterleistung leider zu schwach. Filter 9 Paraden in der ersten Halbzeit, habe ich gelesen, und ja, er beendet das Spiel mit 10 Paraden, Roch 0 von 8. Ja, das ist dann noch der weitere Faktor, wo man dann auch sieht, die Defensive hat da auch nicht wirklich geholfen, nachdem Smits dann weg war. Also das ist schon auch ein großer Faktor gewesen, eben, dass Xenia Smits da sehr früh leider auch auf die Tribüne musste. Und ja, so verlierst du halt dieses Spiel, obwohl du wieder das Gefühl hast, du kommst ran, du bist dran, aber es fehlt eben ein kleines Stückchen und es fehlen so ein paar weitere Spielerinnen auf einem guten Niveau, auf einem konstanten Niveau in diesem Spiel, um Montenegro gefährlich zu werden.
Du hast viele Themen angesprochen, wo ich dir auf jeden Fall zustimmen würde. Also ich finde, es war wieder so ein Wellenspiel, weißt du. Du liegst zur Halbzeit 12 zu 15 zurück, kommst dann ran auf 16 zu 16, wo du denkst, okay, gut, na jetzt klappt's vielleicht, jetzt bist du dran, jetzt kannst du vielleicht auch mal wieder in Führung gehen. Wir sind das letzte Mal in Führung, war Deutschland beim 3 zu 2. Aber das alles funktioniert nicht so richtig. Du kommst nicht so richtig ran, hast dann wieder unnötige Fehler. Ich finde auch die Anspieler an den Kreis, die waren teilweise überhaupt nicht gut. Man hat sie überhaupt nicht gut in Szene setzen können. Was aber auch einfach natürlich daran liegt, wenn halt nur Emily Bölk und Anina Greisels von Mitte und Rückraum links halt für den Druck sorgen, ja, dann ist natürlich auch für eine Kreisläuferin schwierig, sich da irgendwie freie Räume zu spielen. Da muss natürlich der ganze Rückraum einfach viel besser agieren in dem Sinne. Natürlich, da fehlt dann vielleicht eine Xenia Smits, in der du dann wirklich dann auch mal mit 3 Rechtshänderinnen im Rückraum spielen kannst. Aber es ist natürlich trotzdem irgendwie bezeichnend, dass sie halt nicht diese Breite im Spiel hinbekommen, um dann halt wirklich dann auch mal bewusst den Kreis zu suchen, der dann auch mal den Wurf machen kann. Muss natürlich auch nicht unerwähnt lassen. Ich finde, Luisa Schulze, der hat ja 2,7 Meter zwar rausgeholt, aber ich glaube auch deren Würfe, die sie gemacht hatte, die waren auch nicht sonderlich gut. Ne, das ist mit Sicherheit auch ein Faktor, klar, aber trotzdem ist natürlich so etwas, das ist einfach zu einfach hergeschenkt. Du musst einfach deine ganze Breite, alle Spielerinnen, die du auf dem Feld hast, versuchen, bestmöglich einzusetzen. Und da ist natürlich auf jeden Fall auch die Diskussion über Rückraum rechts, wo einfach wieder, da steht zwar eine Spielerin, aber ja, das ist halt auch, da hat halt die gegnerische Abwehr keine Angst vor, weil was soll da groß passieren? Werfen tun sie ja sowieso nicht. Ne, wenn du halt siehst, von die Würfe aus dem Rückraum von 9 Metern haben nur Emily Bölk und Alina Greisels gemacht. Das ist ja auch bezeichnend dafür, dass wir ohne die rückraumrechte Position spielen. Also da muss irgendwas her, muss eine Idee her, weil Ich meine, klar, wahrscheinlich jetzt mit dem Spiel noch gegen Spanien, wo wir noch reden werden, da wird man schon irgendwie in die Hauptrunde einziehen, aber sagen wir mal ganz ehrlich, realistisch gesehen, dass wir unter den ersten sechs vielleicht kommen, ist das halt nicht, weil natürlich auch die anderen Mannschaften aus der Gegengruppe, das sind echte Brocken und die werden das konsequent nutzen, wenn du halt nur mit zwei Spielerinnen im Rückraum spielst. Also das ist schon etwas, wo sich dann auch vielleicht dann auch Bundestrainer Gedanken machen muss, Tim, inwieweit er vielleicht sagt, okay, hey, das funktioniert gar nicht, muss ich vielleicht jemanden nachnominieren, vielleicht so eine Letizia Quist, die natürlich klar sehr jung ist, aber das kann ja trotzdem vielleicht so ein Punkt sein, wo wir sagen, okay, gut, Mädel, du hast nichts zu verlieren, versuch's doch einfach.
Ja, das könnte definitiv eine Option sein. Muss man mal abwarten, würde ich jetzt auch nicht komplett ausschließen wollen, dass das noch passiert, weil wie gesagt, so kann es auf der Position eigentlich nicht weitergehen, wenn man ehrlich ist. Und um nochmal kurz auf die Defensivleistung zu kommen, mit Smeets und ohne Smeets, das ist schon ein riesen Unterschied gewesen. Also es ist wirklich frappierend. Und zwar hat Julian Rux natürlich auch wieder die Daten analysiert und das finde ich wirklich, also diese statistischen Werte sind krass. Also in den 21 montenegrinischen Positionsangriff Ballbesitzen bei Gleichzahl mit Smeets auf dem Feld kassierte das DFB-Team 7 Gegentore. Auf 50 Ballbesitze gerechnet sind das 16,7 Gegentore. Also pro Spiel ist so der Wert 50 Ballbesitze ungefähr im Durchschnitt. Deswegen rechnet man das auf diesen Wert. Und in den 19 Ballbesitzen bei Gleichzahl ohne sie auf dem Feld gab es 14 Gegentore. Das sind pro 50 Ballbesitze 36,8 Gegentore. Das sind 20 Gegentore mehr im Schnitt ohne Smeets auf dem Feld. Und boah, also das ist krass. Das ist wirklich ein riesen Unterschied. Und auch da, die Trefferquote vom montenegrinischen Team stieg von 36,8% im Angriff gegen eine deutsche Deckung mit Smeets auf 82,4% ohne sie. Also auch da sieht man, man hat nicht nur die Abhängigkeit in der Offensive von Bölk und Greisels, man hat auch eine riesen Abhängigkeit von Xenia Smeets in der Defensive, weshalb sie halt auch, was man ja häufiger sieht, wenn jemand zwei Minuten bekommt, dass man sie erstmal so 5-10 Minuten ein bisschen rausnimmt aus der Verteidigung, das ist halt nicht möglich. Du kannst es nicht machen. Und das ist dann halt auch ein Problem. Und ja, das ist schon wirklich schockierend, wenn man das sieht. Ja, ansonsten, also, und ja, jetzt ist man vor diesem letzten Spiel und denkt sich so, also, wenn man so spielt wie in den Testspielen gegen Frankreich, wenn man so spielt wie gegen Ungarn, wenn man auch die guten Phasen, also Anfang zweiter Halbzeit gegen Montenegro nimmt, wenn man manche Phasen gegen Polen nimmt, muss man gegen Spanien gewinnen. Spanien, also das sah gestern auch nicht wirklich gut aus. In vielen Phasen über fast 60 Minuten, dann hatten sie 5 Minuten, wo sie wirklich weggezogen sind, aber danach haben sie es halt auch weggegeben. Also diese spanische Mannschaft hat ein ähnliches Phänomen durcherlebt, was die deutsche Mannschaft auch immer wieder durcherlebt und oder erlebt, dass sie keine Konstanz haben. Und das muss die deutsche Mannschaft ausnutzen. Wie gesagt, sie müssen in der Abwehr mehr Ballverluste provozieren, um ins Tempospiel zu kommen. Auch das war wieder nicht wirklich gut und deutlich zu wenig. Insgesamt hat man nur 3 Tempogegenstöße im Spiel. 2 von 3 waren da drin. Wie gesagt, das ist, es hakt schon sehr viel und das ist schon ein bisschen, also ich dachte, man wäre weiter. Das ist, ja, aber vielleicht, vor allem was die Defensivprobleme angeht, wie gesagt, hängt es halt mit dieser einen Person zusammen, die dann eben nach 35 Minuten nicht mehr auf dem Feld stand.
Ja, aber das ist dann natürlich auch, wenn du darauf schaust, ist natürlich etwas, was dann natürlich auch der Gegner vielleicht zu deinem Vorteil nutzen kann, dass du sagst, okay, gut, wir versuchen halt jetzt immer über Smeets zu gehen, sie relativ früh rauszukriegen mit 3 Zeitstrafen, ja, und dann steht die deutsche Mannschaft dann halt da, ne? Also da erwarte ich einfach, ich meine, wir sehen es ja auch beim THW Kiel, wo wir drüber reden, Abwehr ist eine Einstellungsgeschichte. Und wenn du nicht bereit bist, 110% jeden Angriff zu geben, ja, dann kannst du halt auch nur schwer solche Spiele gewinnen. Dann kannst du halt auch kaum Ballgewinne, hast halt so einfache Lücken, fand ich teilweise, das war wirklich teilweise viel zu einfach, wie sie durchgekommen sind. Da muss man auch schon drüber reden, dass man da auch einfach eine andere Einstellung einfach reingehen muss. Natürlich, klar, da sind tolle Spielerinnen mit dabei. Jordana Djokovic, 9 Tore bei 12 Versuchen, überragendes Spiel gehabt. Ganz, ganz wichtige Spielerin gewesen.
Aber wobei man da sagen muss, dass sie auch, ich glaube, nur 5 oder 4 Tore aus dem Feld hat. Also Die hat natürlich die 7 Meter geworfen. Also die hatte man noch einigermaßen im Griff, auch nachdem Smeets nicht mehr dabei war. Aber ja, das stimmt schon. Ich fand es eher krass zu sehen, wie ideenlos man oder wie lösungsfern man von irgendwelchen Ideen war, um Milena Rajčević, die Spielmacherin, zu stoppen. Weil also die hat es wirklich sehr, sehr gut gemacht. Und die Kreisläuferin der Montenegrinerin, oder ich weiß gar nicht, ob mehrere gespielt haben, auf jeden Fall eine ist mir sehr aufgefallen, die wirklich konstant in Bewegung war. Vor der Abwehr, hinter der Abwehr. Und also das war richtig, richtig gut. Und natürlich ist es dann schwierig, für Abwehr sich darauf einzustellen. Aber auch da kommt das mit den Lücken, was du angesprochen hast, zustande. Eine Situation, wirklich die komplette 6-0 stand gefühlt auf 7 Metern hinter ihnen die Kreisläuferin, die ein Scheunentor auf hat, erstmal einen Platz um sich herum und dann natürlich auch trifft. Das darf halt, also auch wenn sie es gut macht, muss das besser funktionieren und muss man das besser verteidigen. Und ja, da sieht man dann wieder, was eben noch fehlt zu dem nächsten Level.
Ja, genau. Also das wäre mit Sicherheit auch so ein Thema, was ich halt angesprochen hätte, dass man einfach mit Kreisläuferin nicht so klarkommt. Also wir hatten ja das Gefühl, und das haben wir auch besprochen gehabt, dass wir eigentlich jetzt noch nach den Spielen jetzt mit Markus Gaugisch so ein richtig gutes Gefühl haben, ne? Gute Ergebnisse haben wir gesehen, tolle Leistung von der deutschen Mannschaft, aber irgendwie ist man jetzt komplett wie in diesen alten Trott reingefallen, als ob es irgendwie, ja, es ist eine EM, oh, jetzt geht's um alles. Jetzt hat man irgendwie so ein bisschen so Angst vor der eigenen Courage, so ein bisschen fühlt sich's an. Und ich finde, dass diese Mannschaft hat so viel Potenzial mit tollen Spielerinnen, ne? Auch wir haben es gesagt, Johanna Stockschlier hat ein gutes Spiel gehabt zu Anfang, jetzt wieder überhaupt nicht gut produziert. Also von daher, man hat Möglichkeiten, man muss sie halt dann auch nutzen, man muss bereit sein, 110% zu geben, man muss bereit sein, um jeden einzelnen Ball zu falten. Und ich meine, das ist ja auch bezeichnend, dass du halt nur 3 Tempo-Gegenstöße hast. Also, sorry Leute, da musst du viel, viel mehr machen. Kannst du mit dem Speed gehen, und das natürlich auch dann bezeichnen, dass Alina Grasels ein Fastbreak davon erzielt. Also, ja, also da muss viel, viel mehr passieren, wenn man wirklich dann jetzt gegen dann noch ein bisschen mehr erreichen will. Wir wollen jetzt natürlich jetzt echt nochmal nach kurzen Pause jetzt gleich über die anderen 3 Partien sprechen, natürlich auch über den nächsten Gegner Spanien, den zum Abschluss dann gibt, denn Tim, das ist noch eine spannende Entwicklung, aber dazu gleich mehr hier bei Anwurf, eurem Handball-Talk. Ja, und jetzt sind wir, nachdem wir uns ein bisschen beruhigt haben, wieder zurück zu den anderen Spielen und wollen uns natürlich mit den restlichen 3 Partien des Montagsabends beschäftigen. Tim, wir bleiben natürlich erstmal in der deutschen Gruppe, Gruppe D, das Spiel Spanien gegen Polen. Ja, was soll man sagen? Polen gewinnt am Ende mit 22-21, und die Spanierinnen müssen sich die Frage gefallen lassen, wie können sie eigentlich dieses Spiel hergeben, denn sie haben eigentlich 20-16 geführt und ja, dann irgendwie aufgehört, Handball zu spielen.
Ja, das schien so. Also es war wirklich ganz, ganz komisch, was da in den letzten 10 Minuten abgelaufen ist. Also 10 Minuten Verschluss führt Spanien, wie gesagt, mit 20-16, dann folgten 6-0 auf der Polinnen. Auch ein bisschen ein Faktor war, dass sich die Torhüterin Mercedes Castellanos, die bis dahin 6 Paraden und 35% hatte, nachdem sie auch erst eingewechselt wurde, sich knapp 5 Minuten vor Schluss dann noch verletzt hat. Das sah nach so einer Muskelgeschichte aus. Also würde ich mal bezweifeln, dass sie bis morgen wieder fit wird. Und irgendwie war interessant zu beobachten. Vom Gefühl her war es nicht auf einem hohen Niveau. Also die Spanierinnen kamen besser in die Partie, nach 17 Minuten mit 7-4 geführt. Dann kam Polen wieder zurück, 12-12 zur Pause. Und dann, das fand ich eine sehr interessante Beobachtung, beziehungsweise einen sehr interessanten Fakt, zwischen Minute 31 und 45 sind ganze 6 Tore gefallen. Es stand quasi zu dem Zeitpunkt 3-3 in der zweiten Halbzeit. Also ja, das zeigt auf jeden Fall, dass sich beide Teams, sagen wir mal, sehr schwer getan haben. Dann gab es 2 Paraden von Castellanos, 2 weitere Fehlwürfe und wie gesagt, dieser 4-0-Lauf, die Spanierinnen eigentlich weg. Und dann, ja, hören sie auf, Handball zu spielen, machen Fehler, werfen die Bälle weg, auch bei Unentschieden, bei einem vor, weil dann vielleicht der Kopf auch ein bisschen am Rattern ist. Oh fuck, wir können das jetzt wirklich noch verlieren, wie geht das? Und ja, auf der anderen Seite bei den Polen auch eine sehr gute Torhüterin im Kasten mit Adriana Placzek. 10 Paraden, 38%. Und alles in allem haben die Polen dann einfach die Nerven behalten, sind zurückgekommen und holen sich den ersten Sieg bei einer Euro nach 13 sieglosen Spielen. Zuvor 1 Unentschieden und 12 Niederlagen. und haben jetzt tatsächlich die Chance auf die Hauptrunde gewahrt. Damit sollte Deutschland unentschieden spielen gegen Spanien oder gewinnen, ist es auf jeden Fall sicher. Und ja, bei einer deutschen Niederlage holen wir auf jeden Fall mal den Taschenrechner raus und gucken dann mal, weil gut, klar, Polen kann natürlich auch gegen Montenegro punkten, dann ist das noch natürlich hinfällig, aber ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass Montenegro das gewinnt und dann hätten alle drei Teams 2 Punkte nach dem letzten Spieltag. Ja, das wäre auf jeden Fall, ich sag mal so, für einen neutralen Beobachter natürlich ein fantastisches Szenario. Aus unserer Sicht würde ich jetzt mal sagen, muss jetzt nicht unbedingt sein.
Ja, definitiv, das muss nicht unbedingt sein. Also das wäre dann ein großes Rechnen wirklich. Also geht es dann um Tordifferenzen und so weiter. Also wenn Deutschland verliert, dann maximal mit 2 Gegentoren, dann wäre man weiter, glaube ich, wenn ich das richtig verstanden habe. Aber das, und wenn man mit 3 dann verliert, dann wird es dann großes rumgerechnet, wie viele Tore da man erzielt hat. Also das wollen wir natürlich möglichst nicht, dass die Deutschen mal sich da irgendwie in irgendwelche Rechenspiele reintun, sondern einfach, dass sie da hingeht und am besten, ja, mal überzeugend gewinnt gegen Spanien, einen guten Auftritt zeigt. Denn wie gesagt, Spanien hat jetzt nicht unbedingt überzeugend bisher gespielt, dazu jetzt noch die erneute Verletzung ihrer Torhüterin, was natürlich auch ein riesen Rückschlag ist für die spanische Mannschaft. Das ist dann, wenn 2 deiner Keeperinnen gleich wegfallen, das kannst du einfach nicht mehr eben so auffangen. Das ist natürlich ein riesen Rückschlag für die Mannschaft, aber trotzdem, ich finde auch, sie haben sich jetzt noch nicht so, ja, so richtig überzeugend gespielt. Wie gesagt, also von daher sollte das eigentlich für die deutsche Mannschaft jetzt nochmal, ja, so eine Möglichkeit sein, jetzt noch Selbstvertrauen zu sammeln mit Blick auf die Hauptrunde. Und wenn auch dort in der Hauptrunde, da warten schon einige Brocken, dann lass uns mal, Tim, auf die Spiele gucken in der Parallelgruppe C. Und ja, das waren sehr, sehr klare Ergebnisse. Wenn wir uns angucken, Niederlande spielte gegen Nordmazedonien. Gut, war fast klar, dass Niederlande gewinnt. Am Ende heißt es 30-15 aus Sicht der Niederländerinnen. Also die haben, ja, mal wirklich auch wieder aufs Gas gedrückt und Nordmazedonien ist einfach nicht konkurrenzfähig bei den Frauen. Das muss man, glaube ich, ganz klar so zusammenfassen.
Ja, das muss man auf jeden Fall so zusammenfassen. Wieder ein sehr, sehr schwacher Start ins Spiel von Nordmazedonien. 1-6 nach 7 Minuten. Da hatte Jarrett ten Holte im niederländischen Tor bereits 5 Paraden und eine Quote von 83%. Ja, da war das Spiel schon entschieden, tatsächlich nach 7 Minuten. Ja. Insgesamt einfach mal ein paar Fakten zu diesem Spiel. Für die Niederländerin waren es die zweitwenigsten Gegentore in der Euro-Historie. Der Bestwert sind 13 Gegentore gegen die Ukraine 2010. Nordmazedonien verliert jetzt zum 5. Mal in Folge bei einer Euro. Und ich lehne mich nicht weit aus dem Fenster, wenn ich sage, sie werden den bisherigen Negativrekord aus den Jahren 06-08 im nächsten Spiel einstellen. Kein Team erzielte so wenige Tore nach 2 Spielen bei einer Euro wie Nordmazedonien mit 29. Die Wurfquote wieder katastrophal, 39%. Und die Niederländerinnen, auch wenn sie hier deutlich gewinnen, trotzdem mit 11 Ballverlusten. Also das müssen sie im letzten Spiel gegen die Französin definitiv minimieren, weil sonst wird das auf jeden Fall eher schwierig, dieses Gruppenfinale zu gewinnen. Und ja, da geht es ja wirklich um 2 absolut wichtige Punkte, auch im Hinblick auf die Halbfinal-Ticketvergabe. Und ja, dementsprechend alles in allem, ja, das war, also ich glaube, ich habe das Spiel tatsächlich auch nach 10 Minuten dann ausgemacht, weil ich gesehen habe, ja, das reicht dann, dann konzentriere ich mich auf die deutsche Mannschaft. Gut. Aber ich muss,
auf jeden Fall spannender, ja.
Aber ich muss sagen, es gibt von der ERF ja wieder diesen Match-Predictor und ich habe tatsächlich, ungelogen, dieses Spiel 30-15 getippt. Das war, also da muss ich echt sagen, oh, das war schon stark. Als ich das gesehen habe, erstmal schön 20 Punkte abgesahnt. Wichtig.
Da hebe ich natürlich meinen unimaginären Hut vor dir, Tim, dass du genau danke, getippt danke. Hast, das Ergebnis. Ich glaube, das andere Ergebnis in der Gruppe C hast du wahrscheinlich nicht getippt, denn damit hätten, glaube ich, die kühnsten Optimisten nicht gerechnet, dass Frankreich mit 35-21 gegen Rumänien gewinnt. In der Partie, man sagt, okay, gut, vielleicht Rumänien kann da vielleicht mithalten, aber die hatten ja gar keine Chance, Rumänien. Also sie waren ja wirklich von Beginn an chancenlos gegen eine überragende französische Mannschaft.
Ja, das also Rumänien kann 15 Minuten mithalten, da stand 7-7, danach ein 4-0-Lauf des Olympiasiegers zwischen der 15. und 20. Minute, die diese Partie oder der dieser Partie entscheidet. In dieser Phase wurden Neagu und Pinter geschont und das war so ein Thema auch dann vor dem Spiel, wo man sich gefragt hat, okay, wie machen wir es denn jetzt? Schonen wir die beiden für eben das letzte Spiel, was elementar wichtig ist für uns zu gewinnen gegen Nordmazedonien oder eben nicht? Und Neagu hat, glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe, nur diese 15 Minuten in der ersten Halbzeit gespielt und danach zumindest in der ersten Halbzeit gesessen komplett und dann ist Frankreich auf 6 weggegangen vor der Pause und das Spiel war entschieden. Interessante Taktik, weil wenn man ganz ehrlich ist, dieses rumänische Team, das wäre eine Riesensensation, wenn die gegen Nordmazedonien verlieren. Also das kann ich mir nicht vorstellen und ich glaube, da hätte man nicht so aktiv die Spielerin schonen sollen müssen, um eine Chance zu haben, in diesem Spiel vielleicht was zu reißen. So ist es nicht zustande gekommen. Für Frankreich ist es der beste Start bei einer Europameisterschaft. Zwar 2014 und 2018 auch schon 2 Spiele, 2 Siege, aber dieses Jahr natürlich jetzt eine deutlich höhere Tordifferenz. Der höchste Sieg für Frankreich bei einer Euro war dieses Spiel tatsächlich zuvor 29-16 gegen, lustigerweise, Nordmazedonien, aber 2012. Für Rumänien 6. Niederlage in Folge bei einer Euro, neuer Rekord. Und, das fand ich interessant, erstmals seit 1998 ist Rumänien mit 2 Niederlagen in einer Euro gestartet. Damals waren es sogar 5, bis man das letzte Spiel gewinnen konnte und zumindest noch Elfter wurde, aber ja. Schauen wir mal. Es würde mich sehr wundern, wenn sie jetzt noch eine 3. Niederlage in Folge dazu bekommen. Das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen, auch wenn sie jetzt nicht so unbedingt sehr gut aussahen in dem Spiel. Aber also Nordmazedonien ist wirklich deutlich, deutlich schlechter.
Ja, definitiv. Aber ich meine, wenn du mal guckst, Bianca Basialiu, 1 von 8. Das ist schon wirklich, das ist schon wirklich eine Wurkung, die man sehr, sehr selten sieht. Und ich kann es auch nicht nachvollziehen, warum man Christina Neaguta einfach schon auf die Bank gesetzt hat. Also, ich meine, wofür machst du sowas? Ich meine, das hilft dir ja nicht. Ich meine, gegen Nordmazedonien wirst du auf jeden Fall gewinnen und hier kannst du vielleicht noch Punkte mitnehmen Richtung Hauptrunde. Aber gut, man hat sich jetzt so entschieden und dann schauen wir mal, was es bringen wird, wenn sie in Nordmazedonien verlieren. Ich glaube, dann wird in Rumänien, da werden da ganz, ganz viele Köpfe rollen, glaube ich, da bin ich mir ganz, ganz sicher, aber ich glaube nicht, dass das passieren wird. Ja, dann gucken wir natürlich ein bisschen auch schon voraus, Tim, auf die heutige Begegnung. Da sind ja einige spannende Spiele, die anstehen. Dänemark gegen Schweden, für Dänemark ein ganz, ganz wichtiges Spiel. Natürlich vor dem Hintergrund, falls wirklich Slowenien in die nächste Runde einziehen könnte, dann könnte das für Dänemark wirklich eine sehr, sehr schwere Hauptrunde werden.
Genau, ja. Interessantes Duell auf jeden Fall zwischen den beiden. Der direkte Vergleich spricht ein bisschen eher für Dänemark, haben auch die letzten beiden Spiele gegen Schweden gewonnen bei den letzten beiden Europameisterschaften, aber sehr, sehr knappe Spiele, einmal mit 2 Toren gewonnen, einmal mit 1 Tor gewonnen. Davor die beiden Spiele hat Schweden gewonnen, also ich glaube, das ist ein sehr, sehr ausgeglichenes Spiel. Ich bin sehr gespannt drauf. Also die Dänen haben mich in der zweiten Halbzeit schon sehr überzeugt gegen Serbien. Das war wirklich gut, beziehungsweise eigentlich auch schon zum Ende der ersten Halbzeit. Das war ja an sich wirklich eine sehr, sehr starke Leistung. Aber wie gesagt, Schweden sieht sehr, sehr gut aus. Bei ihnen war es ja das Ding, dass sie gegen Slowenien in der zweiten Halbzeit wirklich komplett weggezogen sind und dieses Spiel so deutlich gewinnen konnten. Das war schon echt eine ziemliche Machtdemonstration. Und ja, deswegen glaube ich im Moment eher daran, dass Schweden dieses Spiel gewinnt. Und ja, dann sagst du schon richtig, würde Dänemark eben mit 0-4 Punkten in die Hauptrunde gehen, sofern Slowenien nicht gegen Serbien verliert.
Was aber wahrscheinlich unwahrscheinlich ist.
Glaube ich ehrlich gesagt auch nicht so wirklich dran, dass das passiert. Und von daher, das wäre dann schon eine ordentliche Aufgabe und das Halbfinale eigentlich schon außer Reichweite dann. Also wirklich ein sehr, sehr wichtiges Spiel für Dänemark, das zu gewinnen. Aber wie gesagt, einfach wird es auf keinen Fall.
Nee, definitiv nicht. Ich meine, wenn sie das verlieren sollten, müssten sie gegen Norwegen, Ungarn und Kroatien alle Spiele gewinnen. Gut, gegen Ungarn und Kroatien kann das durchaus passieren, aber dann gegen Norwegen, boah, das glaube ich, wird echt schwierig, zumal Norwegen zurzeit echt richtig gut aussieht. Also von daher, schauen wir mal, was heute passiert. Uns gibt es dann natürlich dann spätestens am Donnerstag natürlich wieder, wenn wir gucken, was die deutsche Mannschaft sich dann gezeigt haben, worüber, ob sie sich gesteigert haben gegen Spanien. Dann gucken wir natürlich dann auch ein bisschen voraus auf die Hauptrunde. Deswegen unbedingt den Podcatcher und unseren Podcast abonnieren. Könnt das überall machen. Natürlich auch gerne Rezensionen da lassen. Bei iTunes und Spotify habt ihr die Möglichkeit, uns gerne 5 Sterne zu geben, aber auch gerne konstruktive Kritik, was können wir besser machen, woran können wir arbeiten. Und natürlich dürft ihr uns auch folgen in der Zwischenzeit, Facebook, Twitter, Instagram mit dem Handle Anwurf findet ihr uns dort jeweils und dann hören wir uns dann spätestens am Donnerstag wieder hier bei Anwurf, eurem Handball-Talk.
Anwurf, der Handball-Talk auf meinsportpodcast.de.